close your eyes, but you can't close your ears.
Es war die merkwürdigste Postenbesetzung im neuen Kabinett der schwarz-gelben Regierung. Dirk Kniebel von der FDP.
Es ist ausdrücklich der Anspruch dieser neuen Bundesregierung, Dinge anders zu machen als vorher.
Deutschland verabschiedet sich aus der Rolle eines zuverlässigen Partners in der Entwicklungszusammenarbeit.
Friedenspolitik, weltweite Armutsbekämpfung, Klimaschutz, soziale Entwicklung und globale Gerechtigkeit.
Entwicklungspolitik ist nicht nur im Interesse unserer Partner, es ist auch im vitalen deutschen Interesse.
Wenn wir wollen, dass die Entwicklungsländer uns vertrauen, dann müssen wir ihnen auch die Mittel zur Verfügung stellen, die wir ihnen schon zum Teil seit den 70er Jahren versprochen haben. Nichts davon ist zu sehen.
Ihr seid im Globallokal, eurem Infomagazin für Entwicklungszusammenarbeit in der einen Welt.
Ja, hallo im Globallokal. Heute war ja endlich mal wieder schönes Wetter, aber wir haben trotzdem keine Mühen gescheut, haben uns hier im Senderhaus versammelt und haben hier also gearbeitet, um diese Sendung zusammenzustellen. Eine Sendung zu den 10. antirassistischen Tagen, die nämlich vom 7. bis zum 23. März in Rostock stattfinden werden. Ja, und wir, das bin einmal ich, Sören, und mir gegenüber, da sitzt der...
Der Fabian, hallo. Schönen guten Abend.
Ja, antirassistische Tage, was ist das? Was fängt man damit an? Also das sind einfach Tage, die sind interessant für alle, die mal mehr wissen wollen zum Thema Migration. Was ist Einwanderung? Ist Einwanderung von Ausländern eigentlich ein Problem oder ist das eher eine Bereicherung? Ja, wie leben Flüchtlinge hier? Wie sehen die politischen Richtlinien aus? Ist Deutschland eigentlich ein Einwanderungsland oder eher nicht? Was ist Asyl? Was bedeutet Asyl? All diese Fragen, falls die euch beschäftigen, sind also die antirassistischen Tage absolut was für euch. Ja, wir als Loro, als Sender sind Medienpartner von diesen antirassistischen Tagen und da wollen wir euch natürlich im Globallokal mal einen Ausblick geben auf diese Sendung. Wir zeigen euch also, was für Veranstaltungen euch im Einzelnen erwarten.
Ja, und die Ausrichter der Antira-Tage, ist die antirassistische Initiative Rostock, kurz AIR. Die wurde 2004 gegründet von einem bunten Haufen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Deutsche, aber auch Flüchtlinge mit sicherem und ungesichertem Aufenthaltsstatus. All diese Menschen fanden ihren politischen Konsens im Antirassismus, also im Kampf gegen Vorurteile und für Vielfalt und in ihrem Einsatz für Flüchtlinge. Ihr wichtigster Slogan dabei, kein Mensch ist illegal.
Bevor wir uns jetzt aber dieser Veranstaltungsreihe widmen, erstmal, wie ihr gewohnt seid, das Neueste aus aller Welt von dem, was wirklich zählt, von dem zur globalen Entwicklung.
Tourismusbranche soll mehr Verantwortung zeigen. Zum Start der weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin hat die Organisation Brot für die Welt die Tourismusbranche aufgefordert, ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachzukommen. Es gebe mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte bereits eine Orientierung für die Umsetzung von menschenrechtlicher Verantwortung durch Staaten und Unternehmen. Ein Hotel könne knappe Ressourcen wie beispielsweise Wasser nicht für sich alleine beanspruchen und der lokalen Bevölkerung im wahrsten Sinne das Wasser abgraben, welches als Trinkwasser benötigt wird. So Antje Monshausen, Tourismusexpertin bei Brot für die Welt. Gerade die Menschen, die nicht vom Tourismus profitieren, litten besonders unter den Folgen. Allerdings gingen erste Reiseveranstalter bereits mit großem Engagement voran, um eine Menschenrechtsstrategie zu entwickeln, die konsequent im eigenen Unternehmen und auch entlang der Lieferkette anwendbar sei. Indisches Gericht ermöglicht Zugang zu günstigen Medikamenten. In Indien darf künftig ein günstiges Generikum eines patentierten Krebsmedikaments des Bayer-Konzerns hergestellt werden. Nachdem Bayer es versäumt hat, das Mittel zu erschwinglichen Preisen anzubieten, hat Indien das Recht wahrgenommen, eine Zwangslizenz an einen indischen Hersteller zu übergeben. Dieser kann das Krebsmedikament nun für nur 3% des Originalpreises anbieten. Bayer hatte dagegen geklagt. Die Klage wurde jedoch jetzt abgelehnt. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen begrüßte die Entscheidung. Es komme nun darauf an, dass Indien und andere ärmere Länder das Instrument der Zwangslizenzen weiterhin stärker einsetzten. Dann könnten bald auch neuere HIV-AIDS-Medikamente von Generika-Produzenten zu einem Bruchteil des Originalpreises produziert werden. Bislang verhindern teure Patente der großen Pharmakonzerne, dass neue Medikamente in sogenannten Entwicklungsländern erschwinglich werden. Mehr Schutz vor Gewalt gegen Frauen. Die Bundesregierung soll der UN-Kampagne Verein zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen beitreten. Das hat der Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen, kurz WENRO, anlässlich des Weltfrauentages am 8. März gefordert. Geschlechtergerechtigkeit und die Stärkung von Frauen müssten außerdem in den Entwicklungszielen nach 2015 verankert werden. Weltweit wird immer noch jede dritte Frau Opfer von physischer oder sexueller Gewalt. Dabei hätten die Übergriffe in sogenannten Entwicklungsländern ähnliche Ursachen wie in Europa. Die Rolle der Frau sei immer noch mehr von Traditionen und Vorurteilen bestimmt als die des Mannes. Häufig verweigerten zudem Kasten, Heiratsregeln, Traditionen und Religionen den Frauen das Recht auf Selbstbestimmung, so die WENRO-Vorstandsvorsitzende Professor Christa Randzio-Plath.
Ja, das war Andrea mit den Nachrichten aus der ganzen Welt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Los geht's mit Distemper, Niet Racisma, Niet Problem. Das waren Distemper mit Niet Racisma, Niet Problem. Und die haben wir auch nicht ganz ohne Grund gespielt, sondern aus aktuellem Anlass, denn die werden bald im Peter-Weiß-Haus sein, genauer gesagt am 14.03. zusammen mit Antispielismus. So, und was wir angekündigt haben, das geht jetzt auch los, unsere Vorstellung der antirassistischen Tage. Und beginnen tun wir mit etwas, was Bezug nimmt auf wichtige Ereignisse, die schon vor 2 Jahren losgetreten wurden. Näheres dazu sagt euch jetzt Fabian.
Ja, es geht um die Jasmin-Revolution und als der Jasmin-Revolution sorgte der Aufstand in Tunesien vor 2 Jahren für jede Menge Aufruhr. Er sollte erst der Anfang zahlreicher Umstürze in der arabischen Welt sein. Ja, den sogenannten arabischen Frühlings. Zahlreiche Personen, vor allem junge Menschen, mussten aus ihrer Heimat fliehen und wurden in Europa nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Das Leben im Regime, der Mut zum Aufstand, die Schrapazen der Flucht, all diese Erfahrungen hat Riyad Ben Ammar in seinem Theaterstück Revolution für Bewegungsfreiheit vereint, das morgen in Rostock aufgeführt wird. Ein Beitrag von Global-Lokal-Redakteurin Tini.
Alles begann mit einem verzweifelten Aufschrei. Als am 17. Dezember 2010 der 26-jährige Gemüsehändler Mohamed Bouassi sich in der Nähe von Tunis aus Protest gegen die sozialen Bedingungen in seinem Land selbst verbrannte. Die Proteste breiteten sich aus, auch durch die Nutzung sozialer Netzwerke im Internet. Von hier aus starteten Revolutionen in vielen Teilen der arabischen Welt. In den westlichen Medien wurden diese Ereignisse als Befreiungsschlag gegen autoritäre Regime gefeiert. Spiegel Online bezeichnete etwa die Revolution in Tunesien als ein Vorbild für Millionen von Arabern, die seit Jahrzehnten unter ihren korrupten Herrschern leiden. Auch die bundesdeutsche Politik schloss sich dem an. Doch weitaus weniger begeistert reagierten sie auf die Folgen der Revolution.
Auf der italienischen Insel Lampedusa sind erneut Flüchtlinge angelandet. Seit gestern kamen mehr als 1600 Menschen aus Tunesien über das Mittelmeer auf die Insel. Nach Angaben des Hafenamtes soll ein Flüchtlingsboot mit etwa 40 Menschen an Bord vor der Küste gesunken sein. Nur einige von ihnen konnten gerettet werden.
Doch auf Unterstützung aus Deutschland braucht Italien zunächst nicht zu hoffen. Das machte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Donnerstag deutlich. Unmittelbar vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen betonte der Politiker, dass Italien zwar gefordert, aber noch lange nicht überfordert sei.
Viele Menschen, vor allem junge Männer, flüchteten aus den unsicheren tunesischen Gebieten. Tausende Flüchtlinge kamen vorerst im italienischen Lampedusa unter. Das Land verhängte den Notstand. Unterstützung der Flüchtlinge durch die deutsche Politik? Fehlanzeige. Viele deutsche Politikerinnen und Politiker vertrauten auf altbekannte Parolen. Tunesien brauche seine Bürger für den Neuaufbau. Es könnten eben nicht alle nach Europa kommen, die es wollen und so weiter und so fort. Es ging vielen Politikern und Politikerinnen scheinbar nicht mehr um Menschenrechte, sondern ganz einfach um europäische Finanzen, um Macht, um die Abschottung Europas. Die Betroffenen gerieten in dieser Diskussion nur allzu schnell aus dem Fokus. Das Theaterstück Revolution für Bewegungsfreiheit will das ändern. Das von Riyad Ben Ammar konzipierte Bühnenspiel fragt nach Einzelschicksalen, greift die Atmosphäre vor, während und nach der Revolution in Tunesien authentisch auf, stellt die Menschen in den Mittelpunkt. in ihrem Streben zwischen kleinen Befreiungsschlägen und neuen Zwängen. Entgegen dem autoritären Regime in Tunesien, aber auch gegen die Unmenschlichkeit der europäischen Migrationspolitik, begibt sich Riad Ben Ammar in seinem Stück auf die Suche nach Freiheit. Revolution für Bewegungsfreiheit am Donnerstag, den 7. März um 21 Uhr im Peter-Weiß-Haus.
Ja, und mit dem Theaterstück Revolution für Bewegungsfreiheit werden morgen Abend übrigens dann auch die antirassistischen Aktionstage eröffnet. Bis zum 23. März erwarten euch dann zahlreiche spannende Veranstaltungen. Weiter geht's erstmal mit Musik und da hat euch Sören einen Song rausgesucht.
Genau, denn wir reden ja jetzt über viele Menschen, die sich mit Menschen in schwierigen Situationen solidarisieren, mit Menschen am Rande der Gesellschaft. Und das hat auch der Sänger, den wir jetzt gleich hören würden, getan. Am medienwirksamsten wohl mit einem Konzert aus einem Gefängnis heraus. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, wen ich meine. Die Rede ist von Johnny Cash. Und der erzählt euch jetzt mal in seinem Song Man in Black, warum er eigentlich immer schwarz trägt. Das war Johnny Cash mit Man in Black. Ihr seid immer noch beim Globallokal von Radio Loro und wir machen weiter mit unserem Special zu den antirassistischen Aktionstagen in Rostock und da weiter mit einem Thema, das seit Jahrzehnten Menschenrechtlerinnen, antirassistische Aktivistinnen und migrantische Akteure bewegt: die Residenzpflicht. Auch beim Refugee-Protestmarsch im vergangenen Jahr, bei dem Flüchtlinge durch ganz Deutschland zogen und demonstrierten, stand dieses Thema ganz oben auf der Agenda. Ja, doch worum handelt es sich eigentlich bei dieser Residenzpflicht? Diese Frage haben sich Globallokal-Redakteure Karl und Tini gestellt.
Ziemlich seltsam. Ich habe gestern gelesen, dass ein Flüchtling zu mehreren Wochen Haft verurteilt wurde, weil er seinen Anwalt in der nächstgrößeren Stadt besucht hat. Wie kann denn sowas sein?
Tja, klingt schon wirklich seltsam, aber tatsächlich handelt es sich dabei eher um die Regel als um die Ausnahme.
Was, das kann ich gar nicht glauben.
Naja, es kommt schon öfter mal vor, dass Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen, bestraft werden, weil sie reisen. Dahinter steht eine Besonderheit des deutschen Asylgesetzes, genannt Residenzpflicht. Allen Asylsuchenden und Geduldeten in Deutschland ist es verboten, das Gebiet zu verlassen, dem sie zugeordnet werden. Also beispielsweise dem Bezirk, Landkreis oder Land, in dem sie in Lagern oder Sammelunterkünften leben müssen. Oftmals liegen diese Heime aber sehr abgelegen. Selbstverständlich müssen die Flüchtlinge aus dieser Isolation auch mal raus, etwa zum Einkaufen oder zum Arztbesuch. Doch das ist ohne weiteres nicht möglich und wird bestraft.
Aber die Menschenrechtskonvention der UNO sagt doch was anderes. Jeder Mensch hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen.
In der Theorie schon. In der Praxis liegt sogar die Entscheidung, wie groß der Bereich ist, in dem sich die Flüchtlinge bewegen dürfen, vom jeweiligen Bundesland ab. In Bayern, Thüringen und Sachsen beschränkt sich die Bewegungsfreiheit auf kleine Bezirke. In den übrigen Bundesländern wurde die Residenzpflicht in den vergangenen Jahren gelockert und auf das Landesgebiet ausgedehnt. Zwischen Berlin und Brandenburg besteht inzwischen eine länderübergreifende Regelung. Und Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem Asylsuchende und Geduldete sich frei bewegen können.
Da ist ja zumindest in MacPom alles gut, oder?
Ah, nicht ganz. Wenn Asylsuchende oder Geduldete über Grenzen der einzelnen Bundesländer hinwegreisen wollen, dann müssen sie immer noch umständliche Anträge stellen und sich mit der deutschen Bürokratie herumschlagen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist bestimmt gar nicht so einfach ohne gute Deutschkenntnisse. Ich komme mit dem Beamten Deutsch auf Anträgen zumindest nicht klar. Aber was mich wundert, warum wurde der Flüchtling eingesperrt? Wenn so viele Bundesländer die Residenzpflicht in den letzten Jahren gelockert haben, warum fallen dann trotzdem so immense Strafen für den Verstoß dagegen an?
Generell wird die Missachtung der Residenzpflicht mit Geldstrafen geahndet. Allerdings, werden Flüchtlinge wiederholt erwischt, können die Gerichte nun einmal eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vollhängen.
Und das nach den Strapazen der Flucht. Kaum auszudenken, wie bedrückend diese Situation für Asylsuchende sein muss. Erfolgreich geflohen vor der Unfreiheit und in Deutschland erwarten dich dann Zwänge ohne Ende, vielleicht sogar Knast.
Ja, schreckliche Vorstellung. Deshalb versuchen Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen ja schon seit Jahren, gegen die Residenzpflicht vorzugehen.
Der Refugee-Marsch im vergangenen Jahr sorgte beispielsweise in diesem Kontext für Aufsehen und eine breite Öffentlichkeit. Aktuell klagen sogar zwei Betroffene vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen das Gesetz und wollen die Residenzpflicht kippen.
Na, ich drücke die Daumen, aber ich bin schon etwas skeptisch, dass das funktioniert.
Tja, ich leider auch, aber die Proteste gehen ja weiter. Und immerhin, 11 Bundesländer haben die Regelung ja schon gelockert.
Ja, soweit Tini und Karl. Im Rahmen der antirassistischen Aktionstage könnt ihr euch auch intensiver mit dem Thema Residenzpflicht beschäftigen, wird da auf jeden Fall ein Thema sein. Am 13. März wird im Peter-Weiß-Haus auf jeden Fall der Film Residenzpflicht gezeigt. 20 Uhr geht's da los und danach kann selbstverständlich noch gern diskutiert werden. Also 13. März um 20 Uhr im Peter-Weiß-Haus. Jetzt kommen wir zur Musik, ne?
Genau, wir diskutieren jetzt erstmal die nächsten 3 Minuten nicht, sondern hören uns einen schönen Song an. Chumbawamba mit We Don't Want to Sing Along.
Chumbawamba, We Don't Want to Sing Along, war das hier im Globallokal um 18.24 Uhr mittlerweile. Ja, und ihr merkt schon, wir gehen hier ein bisschen das Programm von den antirassistischen Tagen durch. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu einem weiteren Filmtipp, ebenfalls im Rahmen dieser Woche, der antirassistischen Tage vielmehr. Am 19.03., da könnt ihr nämlich den Film Revision vom deutschen Filmemacher Philipp Schäffner sehen. Und worum es dabei geht, das hört ihr jetzt.
Wir wussten nie genau, wie es passiert ist. Wir bekamen einen Anruf, er sei in den Kopf geschossen worden. Mehr wussten wir nicht. Darum sind wir schockiert, dass jemand nach 20 Jahren kommt und einen Film drehen möchte.
Es ist das Jahr, das durch eine neue Dimension von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit geprägt ist. 1992, das Jahr des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen. 2 Monate zuvor, dasselbe Jahr, dasselbe Bundesland, werden in einem Feld an der deutsch-polnischen und damit der damaligen EU-Außengrenze 2 leblose Körper gefunden. 2 Jäger haben die Männer erschossen, die auf dem Weg aus Rumänien nach Deutschland waren. Angeblich mit Wildschweinen verwechselt. Als die Feldarbeiter, die die Leichen entdeckt haben, Hilfe holen, brennt der Tatort nieder. Warum?
Der zweite, geröchelt, sag ich. Geatmet. Ein bisschen geatmet hat er, aber der war auch Schluss.
Hat sich denn jetzt irgendwie Polizei oder so sie jemals danach gefragt, ob sie das
Nein.
Will?
Die Justiz begeht den Tatort nicht einmal. Welche Lichtverhältnisse herrschten am Tag der Tat? Was konnten die Jäger wirklich erkennen? Nie werden diese Fragen aufgearbeitet. 4 Jahre nach dem Zwischenfall kommt es zu einem Prozess wegen fahrlässiger Tötung, der 3 weitere Jahre später mit einem Freispruch der Angeklagten endet. Die Öffentlichkeit nimmt von den Vorgängen kaum Notiz. Die Familien der Getöteten werden zu den Verhandlungen nicht einmal eingeladen, noch wissen sie von dem Prozess. 2 Jahrzehnte später versucht Philipp Schäffner, die Versäumnisse der deutschen Justiz aufzuarbeiten, die Hintergründe der Tat zu ergründen. Der Film Revision sucht den Dialog mit den Ermittlern, den Beteiligten und zu guter Letzt den Angehörigen, die zum ersten Mal seit fast 20 Jahren aus Deutschland wieder etwas zum Tod der Opfer erfahren. Dabei wird deutlich, dass die Gründe für die Tat und die fragwürdigen Ermittlungen vor allem im Kontext mit der ausländerfeindlichen Grundstimmung Anfang der 1990er Jahre zu sehen sind. Ein Film, der mit seinen vielen offenen Enden zum Nachdenken anregt und den Zuschauer mit einem unguten Bauchgefühl zurücklässt.
Das war Fabians Filmtipp zur Dokumentation Revision von Philipp Schäffner. Wenn euch das Thema interessiert, merkt euch schon mal den 19. März vor, denn da könnt ihr den Film im Waldemarhof ansehen. Um 20 Uhr geht's los. Wir machen weiter mit Musik, Billy Idol mit Rebel Yell.
Billy Idol, Rebel Yell ist das hier im Globallokal. Wir haben es 18.31 Uhr und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Heute zusammengestellt von Ulla, die ersten beiden sind weitere Veranstaltungen der antirassistischen Aktionstage und die anderen beiden nicht. Ja, los geht's.
Am Donnerstag, den 14. März, könnt ihr im Café Median einen Film über den sogenannten Gutscheintausch sehen. Dabei geht es nicht um Präsentgutscheine, sondern um eine Bestimmung im Asylbewerberleistungsgesetz. Wenn es eine Ausländerbehörde will, erhalten Flüchtlinge manchmal nur Gutscheine, aber kein bzw. kaum Bargeld zum Leben. Der Film Wechselgeld gibt's nicht begleitet mit versteckter Kamera mehrere Flüchtlinge bei etwas eigentlich ganz Alltäglichen: Einkaufen. Dabei wird deutlich, wie Rassismus Wirkung entfaltet. Der Film der Erfurter Filmpiraten zeigt aber auch Formen der solidarischen Organisierung gegen die Gutscheinvergabepraxis. Menschen organisieren einen sogenannten Gutscheintausch. Sie tauschen die Gutscheine der Betroffenen gegen Bargeld und nutzen diese selbst, sodass die Flüchtlinge ganz normal wie jeder andere auch einkaufen gehen können. Der Film Wechselgeld gibt's nicht, am Donnerstag, den 14.03. um 19.30 Uhr im Café Median, Nieklottstraße 5-6. Ebenfalls im Median gibt es am 19. März die Gelegenheit, Flüchtlingsaktivisten und Aktivistinnen aus Berlin kennenzulernen. Sie machen seit Ende Februar eine Protestbustour, um in verschiedenen Orten auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Ihre Reise begann in Sachsen-Anhalt und Bayern und geht heute weiter nach Baden-Württemberg, dann Hessen, NRW und über Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, schließlich nach Rostock. Die Protesttour von Flüchtlingen für die Verbesserung ihrer Rechte endet am 23.03. mit einer großen Demo in Berlin. 4 Tage vorher werden sie im Café Median über die Forderungen nach einem Ende der Abschiebungspraxis und der Residenzpflicht informieren. Am Dienstag, der 19. März um 18 Uhr im Café Median. 2 Tage später, am Donnerstag, geht es um das Recht auf Stadt. Zu Gast in Rostock sind 2 Experten aus der philippinischen Hauptstadt Manila. In Manila leben gut 20% der philippinischen Bevölkerung und die Stadt wächst jährlich. Etwa 25% von Manilas Einwohnern leben in Slums und haben oft kein sauberes Trinkwasser. Sie sind teilweise lebensbedrohlichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt und müssen jederzeit mit einer Umsiedlung aufs Land rechnen. In den Philippinen wie auch in Deutschland und weltweit organisieren und vernetzen sich soziale Bewegungen unter dem Motto Right to the City. Sie fordern Mitspracherecht in der Stadtplanung. Auch die hiesigen Diskussionen in Rostock können durch die Perspektiven aus dem globalen Süden ergänzt werden. Dafür sorgt die Veranstaltung Recht auf Stadt. Rostock und Manila im Austausch. Am 21. März um 19 Uhr im Ökohaus in der Hermannstraße 36. An demselben Donnerstag geht es auch um Peter Weißhaus um mehr demokratische Mitbestimmung. Der in Berlin lebende Schriftsteller Ingo Schulze lädt zu einem Diskussionsabend über Neoliberalismus und Privatisierung ein. Unter dem Motto »Unsere schönen neuen Kleider« plädiert er gegen eine marktkonforme Demokratie, aber für demokratiekonforme Märkte. Ingo Schulze ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Wie nur wenige Schriftsteller und Intellektuelle analysiert er poetisch den gesellschaftlichen Status quo und bezieht als politischer Mensch öffentlich Position. Er benennt die Ursachen von Demokratieverlust und sozialer Polarisierung und zeigt, dass es notwendig ist, sich selbst wieder ernst zu nehmen, die Vereinzelung zu überwinden und die Welt als veränderbar zu begreifen. Eine Veranstaltung zum politischen Donnerstag im Peter-Weiß-Haus am 21. März. Beginn ist um 20 Uhr.
Und das war Ulla mit den Veranstaltungstipps. Ich hoffe, ihr hattet alle eure Kalender gezückt, um das alles einzutragen. Wenn nicht und ihr so schnell nicht mitgekommen seid, alle Veranstaltungen im Rahmen der antirassistischen Tage könnt ihr auch im Internet finden, auf der Seite vom Systemausfall, also systemausfall.org/antira. Ansonsten natürlich auch auf den Homepages von den Veranstaltungsorten. Wir machen wieder weiter mit Musik. Jeans Team mit Das Zelt.
Mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land.
Jeans Team, das Zelt, 18.40 Uhr, ihr hört das Globallokal hier auf Loro. Ja, und wir sind bei dem Thema antirassistische Tage und auch dieses Jahr beteiligt sich die Globallokal-Redaktion dabei als Medienpartner mit einer eigenen Veranstaltung. Und wir wollen uns in unserer nächsten Talkrunde, nämlich am 20. März mit multikulturellen Bürgern und Bürgerinnen, Minderheiten und Alternativmedien beschäftigen. Was kann man darunter verstehen und welche Leistungen erbringen sie für die Gesellschaft? Antworten, die gibt's im folgenden Beitrag von Falk und Karl.
Was sind multikulturelle Bürgerinnen, Minderheiten und Alternativmedien überhaupt? Die Antwort darauf findet der Suchende unter anderem in einem gleichnamigen europäischen Manifest, das anlässlich der Europaparlamentswahlen im Jahr 2004 entstand. Darin heißt es, multikulturelle Bürgerinnen, Minderheiten und Alternativmedien sind meist lokale, manchmal regionale oder nationale Initiativen, die sich in der Muttersprache oder mehrsprachig an ihr Zielpublikum richten. In den EU-Mitgliedsländern gibt es tausende solcher Medien und Initiativen. Es handelt sich in der Mehrzahl um Magazine, Zeitungen, Internetmedien sowie Radio- und Fernsehprogramme von, für und über Migrantinnen sowie Angehörige ethnischer Minderheiten. Mehr darüber weiß auch Rui Montero aus Aarhus, der Partnerstadt Rostocks in Dänemark, denn er ist Mitinitiator des Europäischen Manifests gewesen.
Für die europäische Ebene denke ich, wir haben eine Vielzahl von Minderheiten in der europäischen Gesellschaft. Wir dürfen sie nicht weiterhin vernachlässigen oder ignorieren. Sie leben hier mit uns zusammen und deshalb ist es wichtig, das Beste zu tun, um sie teilhaben zu lassen. Es bringt überhaupt nichts, sie an den Rand zu drängen. Wir erreichen gute Dinge nur dann, wenn wir sie integrieren und sie zu einem aktiven Teil unserer Gesellschaft machen.
By integrating them, by making them being a part, active part of our society.
Der ursprünglich aus Portugal stammende Rui Montero spricht aus eigener Erfahrung. Er lebt bereits seit etlichen Jahren in Aarhus und bündelt dort viele mediale Aktivitäten von Migrantinnen und Migranten unter dem Namen Aarhus Global Media.
Aarhus Global Media is a quite a new designation of our several radios and TV stations.
Aarhus Global Media ist eine neue Bezeichnung für mehrere unserer Radio- und TV-Stationen. Wir haben 3 Radio- und TV-Programme. Alles begann mit dem ersten multikulturellen Fernsehsender in Dänemark mit ITV bzw. Inwanderer TV. Wir haben auch ein Kinder- und Jugendprogramm oder ein Stadtteilsender. Und weil Aarhus im Jahr 2017 die Kulturhauptstadt Europas sein wird, wurden wir gefragt, ein Projekt zu machen. Wir haben alle Sender unter dem Namen zusammengefasst und heißen jetzt Aarhus Global Media, europäisches Bürgermediencenter für Vielfalt und interkulturellen Dialog. Es war eigentlich logisch, uns so zu bezeichnen, aber wir sind dieselbe Station.
Aarhus Global Media, European Community Media Center for Diversity and Intercultural Dialogue. And so it was a logical thing to say that we designate from now on as Aarhus Global Media, but we are still the same stations and the same things.
Mit der Gründung von ITV im Jahr 1997 betrat man also absolutes Neuland in Dänemark. Es ging den multikulturellen Fernsehmachern aus verschiedenen Ländern von Beginn an darum, eine Verbindung zur Aufnahmegesellschaft zu schaffen. Man wollte die Medien selber gestalten und nicht nur jene aus den eigenen Herkunftsländern verfolgen. In diesem Sinne sind alle Radio- und TV-Produzenten bei Aarhus Global Media sehr motiviert. Laut Rui Montero wurden 2 Dinge durch die Migrantenmedien erreicht. Zum einen ein besseres Verständnis der Dänen für die im Land lebenden Minderheiten. Diese wiederum konnten ein besseres Verständnis für die dänische Gesellschaft entwickeln. Eine der Hauptfunktionen multikultureller Medien ist also die Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses. Sie tragen demnach zum sozialen Zusammenhalt in der lokalen Gesellschaft vor Ort bei. Rui Montero, der Medienmacher aus Aarhus, nennt aber auch einen weiteren Aspekt.
Dänemark hat die Schlussakte von Helsinki unterschrieben. Und da wird gesagt, dass es den ethnischen Minderheiten die Meinungs- und Ausdrucksfreiheit garantieren muss. Und auch die Möglichkeit, sich durch Medien auszudrücken. Sie haben die Meinungs- und Ausdrucksfreiheit, um die Dinge zu äußern, wie sie es für richtig halten. Nicht nur gegenüber der dänischen Gesellschaft, sondern auch gegenüber den eigenen Leuten.
Auf Deutschland bezogen erfüllen multikulturelle Bürgerinnen, Minderheiten und Alternativmedien ohne Zweifel den Zweck des Grundgesetzes. Das Recht jedes Einzelnen, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Tja, jetzt wissen wir also, was multikulturelle Bürgerinnen, Minderheiten und Alternativmedien sind. Sie dienen vor allem dem sozialen Zusammenhalt und dem interkulturellen Dialog. Diese besondere Rolle hob beispielsweise im Jahr 2009 sogar der Europarat in einer eigenen Erklärung hervor. Wir vom Globallokal werden das Thema in der nächsten Talkrunde vertiefen.
Und ihr könnt dreimal raten, wen wir eingeladen haben. Wie soll es anders sein? Es ist Rui Montero von Aarhus Global Media, direkt aus der Rostocker Partnerstadt Aarhus, bei uns zu Gast. Der Thementalk, der findet aber nicht wie üblich im Peter-Weiß-Haus statt. Diesmal treffen wir uns im multikulturellen Zentrum Rostocks im Waldemarhof in der Waldemarstraße 33. Ihr seid herzlich eingeladen. Am Mittwoch, den 20. März um 17.45 Uhr geht's los. Also am 20. März 17.45 Uhr im Waldemarhof.
Hier geht es weiter mit Musik. Ben Harper mit Mama's Got a Girlfriend Now. Ben Harper mit Mama's Got a Girlfriend Now. Ihr hört das Globallokal von Radio Loro. Wir kümmern uns im Moment um die antirassistischen Tage, die vom 7. bis 23. März hier in Rostock laufen und die Themen, die dort behandelt werden, also Flucht, Asyl, Einwanderung oder sogenannte Abschottungspolitik, das sind ja wirklich Themen, die lassen wirklich viele Sichtweisen zu, viele Prognosen, wie es in Zukunft aussehen wird. Da haben wir uns vom Globallokal einfach mal gedacht, schauen wir doch mal in die Zukunft und gucken wir doch mal, wie es in knapp 10 Jahren hier mit der Einwanderungspolitik wirklich aussehen wird.
Die Loro-Nachrichten vom 6. März 2020. Neue Asylpolitik EU-weit beschlossen. Die Innenminister aller EU-Mitgliedstaaten haben sich nach mehreren Jahren der Diskussion auf einheitliche Standards zur Aufnahme von Asylantragstellern geeinigt. Auf ihrem gestrigen Treffen in Brüssel vereinbarten sie die deutliche Vereinfachung der Bestimmungen zur Einreise von Flüchtlingen und zur Asylgewährung. Darüber hinaus verpflichten sich die Staaten, Asylberechtigten die Teilhabe an der Gesellschaft und den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Damit reagiere man auf die berechtigte Kritik, dass die bisherigen Regelungen die Achtung der Menschenwürde nicht immer gewährleisten, sagte der deutsche Innenminister Krause, SPD, am Rande des Treffens. Weltweite Fischfangmenge eingebrochen. Die Menge des weltweit gefangenen Fisches im Jahr 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20% und somit stärker als je zuvor zurückgegangen. Nach gestern veröffentlichten Zahlen der Welternährungsorganisation FAO liegt sie mit rund 50 Millionen Tonnen auf dem niedrigsten Niveau seit 1976. Der Grund dafür sind laut der FAO-Studie die zusammengebrochenen Bestände von über der Hälfte der bekannten Speisefischarten. Verantwortlich gemacht wird dafür die fehlende Bereitschaft der größten Fischereinationen, globale Abkommen über nachhaltige Fangquoten und Fischereimethoden zu beschließen.
Ja, soweit die Zukunftsnachrichten. Jetzt kommen wir hier zum nächsten Lied und zwar Strom und Wasser feed the Refugees hard to maintain. Ja, das waren nicht etwa Tic-Tac-Toe, sondern Strom und Wasser feed the Refugees mit ihrem Song Hard to Maintain. Und bevor wir ganz am Schluss der Sendung angekommen sind, also wie gesagt, dieses Lied, das haben wir nicht ohne Grund gespielt. Es wird nämlich ein Konzert von genau dieser Band oder diesem Act geben, Strom und Wasser feed the Refugees. Und zwar am 23. März. Dieses Highlight mit Musikern aus verschiedensten Ländern bildet am 23. März den Schlusspunkt der antirassistischen Aktionstage. Da wird eine Mischung aus Dub, Reggae, Hip-Hop, Balkanbeat gespielt. Der Einlass im Peter-Weiß-Haus ist ab 21 Uhr. Das Konzert beginnt um 22 Uhr und nochmal der Tag. Es ist der 23.3. Das lässt sich also relativ leicht merken.
Vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Band ja auch sogar schon, denn sie waren ja schon mal im Peter-Weiß-Haus im September letzten Jahres. Da spielten sie vor ca. 300 begeisterten Leuten. Vielleicht war ja von euch da auch jemand dazwischen. Zuvor, vielleicht erinnert ihr euch, war der Sänger Heinz Ratz ja auch live in unserem Globallokal-Talk zu Gast. Damals sprachen wir über das Engagement von Musikern, das über ihre Musik hinausgeht, wie bei Strom und Wasser, hinsichtlich des Engagements im Flüchtlingsbereich.
Ja, schon damals hatte Heinz Ratz auf die Tour in diesem Jahr aufmerksam gemacht. Das hört ihr gleich in unserem abschließenden Denkmal. Der Sänger sagte uns damals auch, was aus seiner Sicht dafür nötig wäre, ein anderes gesellschaftliches Klima für die Aufnahme von Flüchtlingen zu schaffen. Ihr könnt ja selbst überlegen, ob das stimmt. Bis zum nächsten Mal.
Ja, mein Name ist Heinz Ratz. Ich bin Sänger und Bassist der Band Strom und Wasser. Was wir noch vorhaben, ich will das Projekt, weil es so gut läuft, fortsetzen. Wir haben so eine 60-Städte-Tour vor, ab Anfang März, wollen auch nochmal nach Rostock kommen. Und da ist es so, dass wir nach dem Konzert am nächsten Tag eigentlich mit Shuttle-Expressen in die Lager rein wollen. Wir wollen den Flüchtlingen dort vor Ort das Geld geben, dass sie da zum Beispiel aus ihrer Heimat was Schönes kochen, damit nämlich einfach die Isolation nicht, damit die einfach endlich mal durchbrochen wird, damit jeder Bürger der Stadt auch Gelegenheit hat, dorthin zu gehen, mit ihnen zu sprechen, sich da selber mal ein Bild zu machen und selbst zu überlegen, ob man da ein bisschen aktiv werden kann, ob man denen helfen kann, ob man vielleicht den Kindern helfen kann oder ein bisschen Deutschunterricht geben oder wie auch immer. Weil wir bisher eigentlich diese Tour nicht wieder in die Lager zurückgeführt haben. Wir haben zwar tolle Festivals gespielt, vor Tausenden von Leuten haben das mitgekriegt, aber der Weg zurück in die Lager, den haben wir noch nicht geschafft und den wollen wir eigentlich dadurch machen. Also nötig ist eigentlich, das ist ganz einfach, man sollte Flüchtlinge so behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden würde, wenn man zum Beispiel aus Deutschland fliehen müsste. Weil ich meine, wir sind uns immer alle so sicher, dass das bei uns nicht passiert, aber man muss ja nur gucken, in Japan, Fukushima muss hier zweimal passieren, dann ist Deutschland auch ein Flüchtlingsland. Und dann würden wir so eine gewisse Grundachtung uns gegenüber eigentlich erwarten. Wir hätten gerne eine Privatsphäre, wir hätten gerne die Möglichkeit, uns weiter bilden zu können, wir hätten die Möglichkeit, arbeiten zu können in irgendeiner Form. Wir würden gerne für unsere Kinder eine gewisse Sicherheit haben. Und eigentlich irgendwie in irgendeiner Form in der Gesellschaft Fuß fassen zu können. Und all das wird eigentlich den Flüchtlingen verweigert und führt eben dazu, dass einfach auch so eine riesige Verzweiflung da ist und dass sich halt auch viele umbringen und dass auch die Flüchtlinge alle das eher wie eine politische Gefangenschaft empfinden als wie eine Aufnahme von notleidenden Menschen. Also alle sagen Gefängnis. Das ist das, was ich als Grundtenor höre.
Das Global-Lokal wird ermöglicht durch großes ehrenamtliches Engagement und auch die finanzielle Unterstützung der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung sowie von Brot für die Welt, evangelischer Entwicklungsdienst.